Willst du einmal noch haben, das Erbe?
Guten Tag und herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute haben wir verschiedene Punkte im Gottesdienst. Sie werden merken, es kommt noch einiges an Wechselverabschiedungen und einiges ist anders, aber ihr werdet das gleich merken. Die Losung von heute im Sonntag ist: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. Das, was Gott Isaak gesagt hat, ein Spruch aus dem Alten Testament. Und mir ging das so durch den Kopf, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man so Zusagen Gottes vielleicht auch mal laut ausspricht. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch gleich nochmal an. Vielleicht merkt ihr es euch auch. Wenn wir mal alle zusammen sagen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Das war eine interessante Zeit damals, wenn man so ein bisschen das Umfeld liest. Da ist von Lüge die Rede, da ist von Anfeindung die Rede, von bitte geht weg, ihr werdet uns zu stark. Da sind Brunnen zugeschüttet worden in ein Gebiet, wo Trockenheit herrscht, ist das schon richtig problematisch. Und da wurden Brunnen neu gebaut, da wurde Konflikten ausgewichen. Und ich denke, so manches scheint bei den Menschen immer ähnlich zu sein, weil in der heutigen Zeit sehe ich das genauso, dass Menschen nicht beieinander bleiben wollen, da wo sie gerade zusammenstehen. Ein Schlagwort, Brexit, man kann es vielleicht, manche können es nicht mehr hören, manche machen sich da Sorgen. Und bei den Sorgen denke ich auch, da sagt Gott uns, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Wir haben Fußballfans, auch da gab es Trennung. Schweiz, Nordirland, Kroatien haben sich gestern verabschiedet. Und ich denke, jeder persönlich hat vielleicht auch gerade heute sein Päckchen zu tragen, wo auch Trennung oder Veränderung vor ihm steht. Da haben wir nachher auch die Möglichkeit, beim Brunch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und auch dort würde ich euch bitten, wenn ihr merkt, dass jemand dort diesen Satz braucht, sagt ihm den noch einfach. Wie war der nochmal? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Wir wollen zusammen beten. Und wer kann, bitte dazu aufstehen. Ihr Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammen sein dürfen. Dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für die Menschen, die hier in der Vorbereitung sich viele Gedanken gemacht haben, viele Arbeit gemacht haben. Für die Mitarbeiter, für die Besucher des Gottesdienstes wollen wir dich bitten, für die Menschen, denen Gottesdienst so wichtig ist, dass sie ihn auch im Nachhinein dann von der Aufzeichnung hören können, die jetzt zeitversetzt im Prinzip ja auch dabei sind. Wir wollen dir Dank sagen für die Kinder, die du uns schenkst, die hier Gottesdienst feiern dürfen beim KIGO und beim KIGO und in ihren entsprechenden Gruppen. Wir wollen dich auch bitten, Herr, für die Kranken, die nicht hier sein können, für die Trauernden. Wir wollen dich bitten für Menschen, denen Unrecht getan wurde, die verleugnet wurden oder die einfach nur Angst haben, die verzweifelt oder niedergeschlagen sind. Herr, tröste du sie und hilf uns, deine tröstende und versorgende Hand zu sein, sodass wir das, was du uns schenkst, weitergeben können. Herr, wir wollen zu dir beten, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr könnt gern wieder Platz nehmen. Beim Platznehmen fällt mir ein, ich habe eine Sache vergessen anzusagen. Wir haben jetzt eine Übersetzungsanlage, das ist sehr schön. Und wir haben heute sogar auch zwei Leute, die in zwei zusätzlichen Sprachen uns das, was hier gesagt wird, übersetzen wollen. Das ist einmal Arabisch und das ist einmal Englisch. Ich weiß jetzt nicht genau, welche von beiden Seiten. Wer Arabisch oder Englisch Übersetzung haben möchte und noch nicht entsprechend die Kopfhörer auf dem Kopf hat, melde sich bitte am besten einfach hinten bei der Technik und dann denke ich, finden in sich. Ja, ihr habt ja schon die Kopfhörer auf. Ich hoffe, das klappt auch alles sehr gut. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und zwar singen wir das Lied Ich singe dir mit Herz und Mund.
Thank you.
Kennen Sie das? Kennt ihr das, dass man sich Menschen verbunden fühlt? Ich kenne das, ich habe so alte Freunde, so aus der Schulzeit, obwohl ich mitunter monatelang nicht mit denen direkt spreche oder was von ihnen höre, fühle ich mich ihnen einfach verbunden. Oder Leute aus der Familie, auch wenn man sie selten sieht, weil sie weit weg wohnen, man fühlt sich innerlich verbunden. Und ich finde, so etwas passiert mir auch bei Leuten, die auch gemeinsam an Gott glauben, die ich selten sehe und vielleicht gar nicht mehr viel mit ihnen rede und trotzdem fühle ich mich mit ihnen verbunden. Und zu diesen, ich möchte sagen, vielleicht besonderen Menschen, für mich gehörte Esther Neufeld, die uns gleich die Predigt halten wird. Das ist schön, dass wir die Predigtreihe über den Römer heute fortsetzen können und sie wird uns dann dazu gleich etwas sagen. Ja, die Esther, die kenne ich mehr oder weniger, weil sie gesagt hat, ist in der Mission von der Gemeinde aus tätig, gesandt worden. Ich habe vorhin mal gefragt, seit wann bist du eigentlich da unterwegs? Seit 1993, also seit über 20 Jahren. Und ich bin jetzt auch schon 16, 17 Jahre hier in der Gemeinde. Und für mich war das so, Esther ist für Missionen unterwegs. Insofern ein ganz stabiler Faktor sozusagen in der Gemeinde. Und ich freue mich immer wieder, wenn sie hier sein kann und wir sie hier sehen. Ja. Bevor sie uns jetzt gleich zu dem Römer-Text etwas sagt, lese ich uns den Römer-Text vor und ihr findet den auch auf dem Predigtmanuskript. Vor dem Richt Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Esther.
Berufen zur Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und wenn er uns das heute auch schon so zugesprochen hat, ich bin bei dir, dann dachte ich, das kann ich jetzt auch mal so veranschaulichen. So mache ich das in Ecuador im Training von einheimischen Missionaren, wenn wir dann zusammen am Tisch sitzen, eins und eins, dann stelle ich noch einen dritten Stuhl dazu. Als Erinnerung, Jesus ist bei uns, wie er es versprochen hat. Und eigentlich ist er ja der Mentor. Und wir beide seine Kinder. Und er möchte uns heute was beibringen. Ja, guten Morgen. Apostel Paulus würde es dann so sagen, Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibel mit habt. Bibel ist das beste Buch. So, Handbuch zum Leben. Gott will ja, dass unser Leben gelingt. Und das beste Kapitel in der Bibel, wisst ihr, welches das ist? Ich sage jetzt einfach du, Entschuldigung, es geht einfacher als ihr und sie und du und ihr. Es gibt Theologen, die sagen, das Herzstück der Bibel ist Römer 8. Und in dieser Serie zum Römerbrief, da ist heute Römer 8 dran. Und ich staune, wie der Apostel Paulus das so zusammengefasst hat und auf den Punkt gebracht, die gesamte Heilsgeschichte. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so im Schnelldurchlauf auf die Reihe bringe. Bitte passt auf. Also wir sind ja zur Lebensgemeinschaft mit Gott berufen, schon vor der Schöpfung an, von vor der Schöpfung an. Aber dann kam es zum Sündenfall. Und diese Lebensgemeinschaft konnte nicht mehr stattfinden. Gott ist heilig, wir sind sündige Menschen, all zusammen. Gott gab nicht auf und machte einen Plan, um uns wieder in die Lebensgemeinschaft mit Jesus zu bringen. Und er gab zuerst dem Volk Israel sein gutes Gesetz, zusammengefasst in dem Doppelgebot: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber natürlich geht das nicht. Unsere menschliche Natur ist selbstsüchtig, Zielverfehlung. Wir schaffen das nicht. Todesstrafe, auf ewig von Gott getrennt. Aber Gott hatte Initiative und er schickte Jesus. Weihnachten. Gott hat so sehr diese Welt geliebt. Jesus, der himmlische Missionar, der kam in unsere Kultur, in unsere Natur, wurde versucht, hat nie gesündigt, nahm unsere Todesstrafe auf sich, starb, stand wieder zu neuem Leben auf, Ostern, setzte sich zur Rechten des Vaters, schickte den Heiligen Geist, Pfingsten. Und dieser Geist in uns, der schafft das, dass wir uns so verändern, dass wir zu Gottes Kindern werden, Transformation. Das mit der Adoption, das kriegt Gottes Geist hin. Einige von euch, die verstehen das besser, dieses Beispiel von der Adoption. Und wir dürfen uns von Gottes Geist leiten lassen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich bleibe lieber auf meinem alten Weg und entscheiden sich für ein Leben ohne Gott. Und das hat Konsequenzen. Und darum gibt es auch einmal bei dem Weltgericht dann diese Entscheidung. Entweder ewiger Tod ohne Gott oder ewige Lebensgemeinschaft mit Jesus, wozu wir eigentlich berufen sind. Ist das der Heilsplan? Einverstanden? Ich staune über den Paul von Tarsus, wie der das so konzentriert und aussagestark für einen jeden von uns vorträgt. Heute werden wir aus dem Kapitel 8 nur 6 Verse kurz anschauen. Und in 2 Wochen, da macht Pastor Rolf Zürus dann weiter mit diesem Thema. Und weil ich jetzt so ausgesandter Missionar in dieser Gemeinde bin, nehme ich mir die Freiheit und werde es mal aus der missionarischen Perspektive beleuchten. Ich empfinde in unserer Welt, da verändert sich gerade unheimlich viel. Es ist eine Zeit des Umbruchs, eigentlich ähnlich so wie damals auch beim Apostel Paulus. Er war Missionar, er lebte in einer missionarischen Situation, er schrieb diesen Brief in eine missionarische Situation hinein, der Brief hat ein missionarisches Anliegen und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass wir in dieser besonderen Zeit, in dieser Gemeinde, gerade diesen besonderen Brief jetzt näher anschauen. Und ich glaube, Gott hat ein Anliegen für unsere Gemeinde, dass Menschen aus allen Nationen in die Lebensgemeinschaft mit Jesus gezogen werden. Ich erinnere mich, als dieses Gebäude eingeweiht wurde, da stand es unter dem Wort: Mein Haus soll ein Bethaus sein. Alle Nationen. Als ich vor vielen Jahren von Südamerika nach Dortmund kam, da hat mich hier die Gemeinde so herzlich aufgenommen, obwohl ich gar nicht so gut da hineinpasste. Naja, die besten Stunden waren, wenn wir zusammen beteten. Manchmal war das 5 Uhr morgens da im Glassaal. Und ich sehe, dass heute hier Menschen aus vielen Nationen sind und das macht mein Herz froh. Missionar Paulus. Ich weiß nicht, wie habt ihr ihn euch vorgestellt, diesen Typen? Manche Künstler, die haben versucht, also Paulus darzustellen. Kannst das mal so schnell durchlaufen lassen? Sind ja unterschiedliche Bilder. Da sieht er so ziemlich bedrückt aus, nicht? Ich glaube, Paulus war jung, so wie ich. Dynamisch, ne, okay. Ich hoffe, dass ich den Film auch mal sehen werde. Also, es war in Griechenland so, etwa im Jahre 50 nach Christus, Paulus war in der berüchtigten Hafenstadt Korinth und da hatte Jesus ihm versprochen, hab keine Angst, in dieser Stadt sind ganz viele Menschen, die will ich in die Lebensgemeinschaft mit mir ziehen. Da findet er auch Mitarbeiter, Aquila und Priska, das waren religiös verfolgte Juden aus Rom. Da hat es bei den Juden in Rom Streit gegeben, weil einige so einem gewissen Christus anhingen. Und in anderen historischen Schriften heißt es, dass Kaiser Claudius dann ganz viele Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Aquila und Priska, die mussten also ihr Zuhause, ihr Geschäft in Rom aufgeben und kamen nach Korinth, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Manche kennen, wie das ist. Und später gingen sie dann mit Paulus zusammen nach Ephesus, heutige Türkei. Und einmal haben sie ihren Kopf hingehalten für Paulus, um ihm das Leben zu retten. Später aber konnten die beiden wieder zurück nach Rom kehren. Die politische Lage hatte sich verändert. Und jetzt macht auch Paul, ich sage jetzt einfach mal Paul, das ist hier der deutsche Name, okay? Der hatte sich verändert. Und Paulus wollte auch ein neues Missionsfeld erreichen, Spanien. Darum schreibt er jetzt an diese Gemeinde in Rom. Und außer Priska und Aquila, da kennt er noch mindestens 20 andere Leute. Nicht, dass er denen jetzt beibringen will, wie sie die Weltstadt Rom missionieren können. Das traut er den Christen in Rom zu, dass sie das schon mit Gottes Hilfe schaffen. Aber er hat einen Plan und er meint, Rom könnte ja eine strategisch günstige Ausgangsbasis sein für die neue Missionsphase. Die erste sendende Gemeinde von Paul, das war nicht Jerusalem, das war Antiochia in Syrien. Die Jesus-Anhänger in Jerusalem waren ja verfolgt worden, waren nach Antiochia geflüchtet, Handwerker, Geschäftsleute. Es war eine ziemlich multikulturelle Gemeinde, fromme Juden, Menschen aus anderen Nationen. Da im Ältestenkreis, da waren Adelige, Bürgerliche, Afrikaner, Römer. Und da in dieser Stadt wurden die zum ersten Mal Christen genannt. Also nicht nur Namenschristen, man merkte irgendwie, ja, dass sie zu Jesus gehören. Lateinamerikanische Missionare, die zu uns ins Training kommen, die gehen oft in Länder, da darf man nicht mit Worten predigen. Und das ist schwer. Lateinamerikaner sind ein Volk mit vielen Worten. Was macht man dann? Und ich erzähle dann die Geschichte von jenem Missionaren, der war nicht sprachbegabt, wurde zu diesem Volksstamm in Afrika geschickt, aber nach 2 Jahren konnte er sich immer noch nicht in der Stammessprache verständigen. Wurde von der Missionsgesellschaft zurückgerufen, ein anderer Sprachbegabter wurde dahin geschickt und innerhalb kurzer Zeit kannte er die Sprache und fing an, von Jesus zu erzählen. Und die Leute nickten. Ja, den kennen wir. Der war vor dir da. Hat einen anderen Namen, aber der war genau so, wie du ihn beschreibst. In einem Hauskreis erzählte ich von dem Quechua-Indianer, der von Ecuador aus den Bergen nach Indien geschickt wurde. Anfangs waren die Hindus sehr ablehnend. Du bist Christ, wir sind Hindus. Halt den Mund von deinem Glauben. Interessant war das, nach einem halben Jahr, da platzte es so aus seinem Sprachlehrer heraus. Sag, welches ist dein Geheimnis? Du hast etwas und das will ich auch. Verrate es mir.
Wollte ich dir ja schon lange gesagt haben, Jesus wohnt in mir.
Anders geht's nicht. In Lebensgemeinschaft mit Jesus, da fangen wir automatisch an, so seinen Lebensstil zu kopieren. In unserem Missionstrainingsprogramm, da bin ich zuständig für die Bereiche geistliches Leben und Einführung ins Missionarsleben. Und da kommen dann Missionare in Vorbereitung und sagen, ich habe eine Berufung für Madagaskar. Ich habe eine Berufung nach China. Und ich sage, stopp, reden wir mal über deine Berufung. Welches ist deine erste Berufung? Jesus, als er die Jünger berief, Petrus, Johannes, er rief sie zu sich, damit sie bei ihm seien. Und später hat er sie dann ausgesandt, und dann kamen sie wieder zurück. Das ist unsere erste Berufung. Denn wenn wir nicht Zeit mit Jesus verbringen und ihn richtig kennenlernen, dann wissen wir ja auch gar nicht, was wir da von ihm erzählen sollten. Also die Jesus-Nachfolger in Antiochia wurden Christen genannt als erstes. Unter einer Gemeinde, da hat der Ältestenkreis gebetet und gefastet und da hat der Heilige Geist sie unterbrochen und sagte, schickt mir Paul und Barnabas in die Außenmission. Ja, aber das waren ja ihre Leiter. Das wäre so, als wenn Pastor Völkel und Pastor Cyrus von der Gemeinde nach Moldawien geschickt würden. Das geht ja nicht. Aber in Antiochia, da betete die Gemeinde und legte ihnen die Hände auf und sandte sie aus und ließ sie ziehen. Antiochia war also die erste Muttergemeinde, zu der Paulus dann jeweils zurückkehrte, Bericht erstattete, eine längere Zeit da blieb, bevor er dann mit seinem Team die nächste Reise unternahm. Und so wurde das Evangelium im östlichen Teil des Römischen Reiches bekannt. Und Paulus sagte, jetzt geht's los in den Westen, nach Spanien. Paulus identifizierte sich mit Gottes Plan, hatte auch in den alten Schriften gelesen, hatte in der Universität in Jerusalem studiert bei Professor Gamaliel. Und da steht beim Propheten Jesaja im letzten Kapitel, dass Gott Menschen aus allen Himmelsrichtungen berufen hat, ihm zu dienen. Menschen aus Tarsis, Spanien im Westen, Put und Lut im äußersten Süden, Afrika. Meschech, das ist das Land nördlich vom Schwarzen Meer, Tubal und Javan und die fernsten Inseln, die von mir nicht gehört haben, die werden meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Die Erretteten, die werden zu Rettern. Die Missionierten, die werden zu Missionaren. Also schaut Paulus nach Westen. Er denkt global. Gott ist ein globaler Gott. Und Paul kennt Gottes Vaterherz. Gott ist Inbegriff von Liebe. Liebe, das ist ja, was Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist so zusammenschweißt. Das ist so eine unheimlich starke Beziehung. Gott in drei Personen, so aufeinander wunderbar abgestimmte Choreografie, jubelnd, tanzender Freude. So unglaublich fantastisch himmlisch, dass Gott sagte, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind und sie mit in diese Beziehung hineinnehmen. Paulus identifiziert sich mit Gottes Plan zur Rettung der Menschen. Und so schreibt er jetzt an die Gemeinde in Rom. Liebe Geschwister, ich denke an euch, ich bete für euch. Und ich bitte Gott, dass ich euch endlich einmal besuchen darf. Dann können wir uns austauschen über unsere Erfahrungen mit Jesus. Und ich will euch auch an das eine oder andere erinnern, worauf es ankommt in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ich will euch von meiner Arbeit erzählen, was Gottes Geist so in der Mission von Nichtjuden bewirkt. Und ich will mich in eurer Mitte mit euch zusammen erquicken. Ich will ermutigt werden, von euch gestärkt werden. Und dann könnt ihr mich weiterleiten. Ihr könnt mich für die Spanien-Mission ausrüsten. Wir müssen ein Team zusammenstellen. Paulus ist nicht Einzelkämpfer. Gerade im liebevollen Miteinander eines Teams, da merken die Leute ja, dass wir einem liebevollen Gott dienen. So sollte es sein. Für so einen Einsatz braucht man Finanzen, braucht man auch ganz viele praktische Sachen und vor allem Fürbitte. Paulus schreibt, ich ermahne euch, liebe Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Heiligen Geistes, helft mir vor Gott mit euren Gebeten kämpfen. Missionsgebet. Jeder Fortschritt in der Mission, jedes Wachstum im Reich Gottes, das ist direkt aufs Gebet zurückzuführen. Und ich spüre das. Ich bin so dankbar für Menschen, die für mich und für die Missionsarbeit in Ecuador beten. Paulus wirbt also um die Gemeinde in Rom. Aber manche sahen Paulus' Rolle als Missionar etwas kritisch. Und darum präsentiert Paul den Christen in Rom nochmal in diesem Brief seine Predigt des Evangeliums, damit sie es prüfen. Er will Bedenken ausräumen. Und so schreibt er also diesen Brief. Und das ist der längste missionarische Freundesbrief, den ich irgendwo gelesen habe. Heute muss er kurz sein, mehr Bilder als Text. Aber Paulus will diese Leute ermutigen und sie teilhaben lassen an Gottes grenzüberschreitenden Plan. Gemeinde und Mission gehören zusammen. Das darf man nicht trennen. Ich dachte erst, es ist wie ein Ei, aber da kann man ja auch Eigelb und Eiweiß trennen. Naja, ich finde kein Beispiel dafür. Jedenfalls Mission auf eigene Faust, ohne Gemeinde, das geht schief. Und eine Gemeinde ohne Mission krankt. Eine missionarische Gemeinde aber ist dynamisch. Hier in dieser Gemeinde hatten wir früher einen Missionskreis. Also neben Jugendkreis und Frauenarbeit und ich weiß nicht was noch alles, da war der Missionskreis, der war dann für die Belange von Mission zuständig. Heute haben wir keinen Missionskreis in der Gemeinde. Und ich denke, es ist biblisch, denn die Gemeinde in ihrem Wesen selbst ist missionarisch, so wie Gott in seinem Wesen missionarisch ist. Und jeder Nachfolger ist ein Zeuge für Jesus. Und jeder Gemeindekreis ist ein missionarischer Kreis. Missionarische Jugendarbeit, missionarische Anbetungszeiten, missionarische Kinder- und Seniorenarbeit. Wir unterscheiden zwischen lokaler Mission und globaler Mission. Die Mission vor Ort, der kulturübergreifende Dienst. Manchmal wünschte ich, da wäre etwas mehr Gleichgewicht zwischen lokaler und globaler Mission. Aber das muss jeder von Gott selbst hören, wo er hingehört. Mein Missionarskollege aus Bremen, ich habe mal gefragt, Horst, wie war denn so deine Berufung nach Ecuador? Und er sagte, ich hatte keine Berufung für Deutschland. Steht halt in der Bibel, geht hin. So bin ich nach Ecuador gegangen. Es gibt Leute, die sagen, blühe, wo du gepflanzt bist. Schönes Zitat. Steht nicht in der Bibel. Ich denke, Gott hat uns nicht Wurzeln gegeben. Er hat uns Füße gegeben. Pauls Reiseplan von Korinth. Erstmal nach Jerusalem, Kollekte abgeben, Angehörige besuchen, dann über Rom nach Spanien. Manchmal hat Gott bessere Pläne als wir. In Jerusalem, da war erst ein Mordanschlag. Im Tempel, da kam es zum Aufruhr. Tempelverunreinigung, Blasphemie. Die hätten ihn fast in Stücke gerissen. Die römische Polizei musste eingreifen, in Schutzhaft nehmen. Dann ein weiterer Anschlag. Pauls Neffe hörte, dass da 40 Auftragskiller fasteten und beteten, bis sie Paulus umgebracht hätten. Der ging und sagte es seinem Onkel im Gefängnis. Der rief den Offizier und der Offizier, der hört auf diesen Jungen. Und in einer Nacht- und Nebelaktion wird Paulus dann heimlich mit 500 Bodyguards von Jerusalem nach Caesarea überführt. Und dann erst 2 Jahre später tritt er die Reise nach Rom an und ja, auf Staatskosten als Gefangener. Also er kommt viel, viel später in Rom an als geplant. Jahre sind vergangen. Haben die Jesus-Nachfolger ihn da vergessen? Werden sie ihn willkommen heißen? Halleluja! Bei seiner Ankunft in Italien, da kommen sie ihm 65 Kilometer entgegengelaufen. Und Paul konnte in Rom ungehindert und voller Freude, voller Power die gute Nachricht von Jesus bekannt machen. So steht es am Ende der Apostelgeschichte. Okay, nochmal zurück. Paulus in Korinth schreibt seinen Brief an die Römer und er will, dass sie es verstehen. Und dazu braucht er dann auch Worte, die ein Römer versteht. Im Römischen Reich, da galt das römische Gesetz, Lex Romana. Und die Römer hatten Gesetze für alles. Und so redet Paulus vom Leben unter dem Gesetz der Sünde. Unsere selbstsüchtige, rebellische Natur, die will nicht, was Gott will. Wollen wir dabei bleiben? Nein, sagt Paulus. Dann redet er weiter vom Gesetz des Mose, gute Anweisungen zu einem gelingenden Leben mit Gott. Schaffe ich das, in eigener Kraft Gott zu lieben von ganzem Herzen? Nein, schaffe ich nicht. Auch wenn ich mich noch so anstrenge. Geht nicht. Dann aber tritt ein anderes Gesetz in Kraft. Das Gesetz des Geistes Gottes. Leben nicht in der Kraft oder Macht eines Menschen, sondern durch Gottes Geist. Paul fragt, wollt ihr das? Ja, das wollen wir. Nur so geht es. Nur in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ich überlegte mir einige Beispiele. Beispiele sind immer begrenzt. Vielleicht helfen diese Beispiele. Also stellt euch mal so einen Wurm vor. Der sieht einen Schmetterling. Und dann sagt er, oh, wie schön, ich will auch fliegen. Und dann klettert er auf den Baum bis auf die oberste Spitze. Und dann springt er ab, plumps, landet er auf dem Boden, jämmerlich. Ist eben ein Wurm, eine Raupe. Er muss eine neue Natur bekommen. Einen Schmetterling, nur dann kann er fliegen. Bei einer Raupe, da geschieht dieser Prozess unbewusst, ich weiß nicht, was für chemische Kräfte da mitspielen bei dieser Umwandlung von einer Larve zu einer Puppe und dann ein Schmetterling. Bei uns Menschen ist das ein bewusster Prozess. Wir erlauben dem Geist Gottes, dass er uns umgestaltet und neu macht. Paul hat das erlebt, früher streng nach jüdischen Gesetzen gelebt, alles Leistung. Merkte nicht, wie verpeilt er war, verfolgte die Christen, bis Jesus ihm begegnete, damals in Damaskus. Er bekehrte sich. Da in der geraden Straße wohnte Hananias, der half Paul zurecht. Und Paul bekam den Geist Gottes geschenkt. Ich verstehe das so, dass wir bekommen Gottes Geist bei der Wiedergeburt. Es gehört mit so zum Lieferumfang. So wie ein Baby bei der Geburt atmet, sonst stirbt es, so brauchen auch wir an jedem Tag Sauerstoff. Wir brauchen Gottes Geist. Manchmal beobachte ich das bei mir, auch bei anderen, dass man ab und zu so in alte Gewohnheiten und Verhaltensmuster rutscht, wieder versucht in eigener Kraft und Leistung Gott zu gefallen. Manchmal kommen da Missionare zu mir und sagen, ach Esther, ich weiß, ich müsste öfter beten und regelmäßig die Bibel lesen, früher aufstehen, ich müsste. Da schauen sie mich ganz unglücklich an. Sie merken, da fehlt was. Und ich habe den Eindruck, Da will sich jemand fertig machen. Da ist Satan, der Ankläger der Brüder und Schwestern. Manchmal braucht er sogar Bibelverse, um uns kaputt zu machen. Und wir glauben ihm und sagen, ich bin ein Versager, ich bin dumm. Gott kann mich ja gar nicht lieb haben. Und ich musste da lernen, die Stimmen zu unterscheiden. Was sagt der Ankläger? Nee, darauf höre ich nicht. Halt's Maul. Ich lebe in Christus. Und nichts kann mich von seiner Liebe scheiden. Ich frage dann, musst du beten oder willst du beten? Und dann geht so ein erlöstes Lächeln übers Gesicht. Ja, ich will, ich habe Jesus doch lieb. Ich bin ein Profi darin, anderen was beizubringen und das selbst nicht zu machen. Vor einer Woche fragte eine Freundin, oh Esther, wie geht's denn, was machst du? Und ich sagte, ach, ich muss noch diese Predigt vorbereiten. Und da sagte Silke, Esther, du musst nicht, aber du darfst. Oh, danke. Ich darf mein Leben in Gemeinschaft mit Jesus genießen. Ich darf ihm dienen. Paulus nennt das Glauben. An Jesus glauben. Und ich hatte Schwierigkeiten, das zu verstehen. Einmal war ich in Ecuador beim Parque del Cóndor. Ist das da? Das ist so oberhalb von einem Tal. Da wurden verschiedene Greifvögel vorgestellt. So ein ausgewachsener Kondor. Der hat eine Spannbreite von bis zu 3 Metern. In der Bibel steht ja manches von Adlern und ich bewundere die auch. So starke Vögel. Aber das kann ich ja nicht, auch wenn ich mich noch so anstrenge. Der Ornithologe erklärte, dass die Vögel sich meist ruhig verhalten. Die warten, bis die Brise kommt. Dann erst breiten sie die Flügel aus und dann werden sie vom Aufwind hochgetragen. Und da klickte was in mir. Ist es das, was es bedeutet, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler? Boah. Wir kennen ja das Gesetz der Erdanziehungskraft. Wir sind oft genug auf die Nase gefallen. Aber da ist das Gesetz der Aerodynamik. Ich verstehe das nicht. Funktioniert das wirklich? Wird dadurch wirklich das Gesetz der Erdanziehungskraft ausgehebelt? Gilt das auch für mich? Wie kann ich das praktisch erleben? Dann war ich im vorigen Jahr in einem Dörfchen am Strand von Ecuador. Und der Hotelbesitzer, der war Instrukteur in Paragliding. Es gibt ja so lebensmüde Leute, ne? Die machen das. Aber da war eine Frau in meinem Alter im Hotel, die sagte, ich habe das heute zum ersten Mal gemacht, das ist so toll. Nicht allein, sondern Tandem mit dem Instrukteur zusammen. Und da hat es mich gepackt. Und dann dachte ich, das will ich auch erleben. Wir sind also auf diesen Felsvorsprung so oberhalb vom Ort gefahren. Und da wurde ein Schirm ausgelegt, Segel oder wie immer das heißt, und die Gurte angelegt. Und dann sagt der Instrukteur, okay Esther, ich zähle bis 3. Und dann läufst du los, direkt auf die Klippe zu. 1, 2. Ich laufe also direkt auf den Abgrund zu. Und dann nach wenigen Metern, da bauen meine Beine schon in der Luft. Und wir flogen. Und ich kreischte vor Begeisterung. Bis er dann sagte, kannst schon aufhören, mit den Beinen zu strampeln. Es war so ein unglaubliches Erlebnis, einfach zu spüren, wie die Brise den Schirm hochhebt. Schweben. Es ist eine Kraft, die ich nicht verstehe, die ich aber erleben konnte. Und ja, der Instrukteur hat uns dann so ganz sanft auf dem Strand vor dem Hotel gelandet. Und Paulus, der macht den Christen in Rom Mut. Lass dich auf Gott ein. Vertrau seiner Kraft. Nicht ein Leben als Wurm. Nicht ein Leben teils Wurm, teils Schmetterling, sondern ganz in Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ich stelle mir vor, das ist so wie in einer Partnerschaft, wie in einer Ehe. Das ist eine wachsende Beziehung. Da lernt man den anderen immer besser kennen und verliebt sich immer mehr. Ich spreche als Single in der Theorie. Ich glaube, so sollte es sein. Und ich glaube, Gott hat die Liebe zwischen Mann und Frau gegeben, damit wir eine Ahnung bekommen, wie diese Beziehung zwischen Gott und Mensch sein kann. Nur 1000-mal besser. In diesem Brief von Paul, da höre ich sein Herzensanliegen. Bitte nicht verpassen, wozu ihr berufen seid. Vielleicht sagt der eine oder andere, das will ich. Ich will jetzt nicht aus diesem Gottesdienst herausgehen, wie ich reingekommen bin. Ich will Schritte vorwärts machen in meiner Beziehung zu Jesus. Und ich will auch sein Anliegen auf mein Herz nehmen. Ich will seine Perspektive entwickeln. Am Freitag im Teamkreis, da haben einige das festgemacht und sagten, ein Freundschaftsbändchen, das erinnert mich, ich gehöre zu Jesus, ich binde mich an Jesus. Ich habe noch mehr davon. Sprecht mich später an, wer sagt diese Entscheidung. Ich will heute einen Schritt weitermachen. Oder aber nach dem Brunch, wenn da, oder beim Brunch, wenn da Leute anstehen, vielleicht wollt ihr das nochmal mit jemandem durchsprechen und das festmachen. Oder hier das Angebot der Gebetsseelsorge in Anspruch nehmen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns die gute Nachricht aus Römer 8 nochmal zusprechen. So wie sie im Sonntagsblatt steht, ist sie jetzt gleich auch an der Wand. Und nach dem Lesen, da bleiben wir noch ein Weilchen stehen, um in der Stille zu hören. Wo will Gott mich ansprechen? Was will Gott mir zusprechen? Und in der Stille zu Gott können wir antworten. Zum Schluss lese ich dann die Worte, mit denen Paul seinen Freundesbrief abschließt. Und anschließend dann beten wir mit der Hilfe vom Anbetungsteam weiter. Ihr wollt jetzt vielleicht schon raufkommen. Wenn wir jetzt das Wort Gottes aus dem Römerbrief einander zusprechen, was fett gedruckt ist, das lesen wir alle zusammen, kursiv, die Frauen, und das, was linksbündig ist, die Männer. Und wenn wir uns unter Gottes Wort stellen, ich denke, dann stehen wir auch dazu, okay? Fertig. Vor dem Gesetz Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt.
Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam.
Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess, eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte.
In der menschlichen Natur.
Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben
von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird,
sondern vom Geist Gottes. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will.
Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zu Tod.
Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Gott aber hat Kraft, euch zu stärken und zu befestigen in allem, was ihr durch die gute Nachricht von Jesus Christus gehört habt. Gottes Plan zur Rettung, der früher verborgen war, ist jetzt enthüllt worden. Gott befiehlt, dass er jetzt allen Völkern bekannt gemacht, damit sie zum Gehorsam des Glaubens kommen, damit alle sich Gott unterstellen und ihm vertrauen. Ihm, dem allein weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Freude, die von innen kommt. Freude, die niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. sprich in unsere Zeit. Heiliger Geist, wir wollen mehr, wirke in Liebe und Kraft. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz. Führ uns näher an sein Herz. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz, führ uns näher an sein Herz.
Heiliger Geist, wir sind auf dich angewiesen, dass du in uns Veränderung schaffst, dass du in uns Freude schaffst, dass wir atmen können und leben, so wie Gottes will.
Our friend, our helper, our advocate, our all in Strom vom Himmel her, von Gottes Thron. Es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So weit, so klein, so tief und so nah im Strom.
Fängt meine Seele langsam an zu sehen. dir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr.
Ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die bleibt, deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Leben Sinn, meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit. Von deiner Liebe, die
Esther, du bist schon eine ganze Weile in Ecuador und deine Arbeit hat jetzt einen neuen Schwerpunkt seit einer Weile. Sag doch noch ein bisschen dazu. Einiges hast du in der Predigt ja schon angekündigt.
Ja, ich lebe und arbeite in Ecuador. Ausgesandt wurde ich von der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Das ist so der Link zwischen Gemeinde und Missionsfeld. Die haben das Know-how und ich bin dankbar für diese starke Zusammenarbeit. Mein Auftrag da ist einmal in der Ausbildung, Training, und in der seelsorgerlichen Betreuung von lateinamerikanischen Missionaren für die Weltmission. Das Ziel ist, diese Missionare aus dem globalen Süden für den interkulturellen Dienst zu befähigen. Da ist diese Missionsbewegung noch sehr schwach in Südamerika und die brauchen Unterstützung. Viele sind ausgezogen und nach Kürze wieder nach Hause zurückgekommen, weil sie es nicht schafften. Unser Training hat diese Bereiche. Wir geben Ihnen Mentoren, die in Einzelgesprächen Ihre Beziehung zu Jesus festigen, theologisch, missiologisch Sie vorbereiten, in Ihren Berufen Ärztin, Entwicklungshelfer, Schneiderin, was immer es jetzt ist, Ingenieur, Sie zu ermutigen, wie können Sie mit Ihren Berufen im Missionsdienst tätig sein. Eine Ecuadorianerin, die 11 Jahre in Nordafrika arbeitete, ist unsere Mentorin im interkulturellen Bereich. Wie respektiert man eine andere Kultur und passt sich da dieser anderen Kultur an. Und natürlich ist ein Sprachstudium. Erstmal Englisch. Die meisten Missionsteams weltweit sind interkulturell, da ist Umgangssprache Englisch. Und über Englisch lernen sie dann Hindi oder Chinesisch oder Kwamba oder Arabisch oder so weiter.
Ja, man spürt dir das ab, dass du begeistert da bei der Arbeit bist, dass du das gern machst. Wo spürst du denn Gott an der Arbeit? Wo merkst du, dass deine Arbeit was bewirkt?
Ich habe ja meine eigenen Zusammenbrüche gehabt. Und ich wünsche, dass es der nächsten Generation besser geht. Das motiviert mich. Manchmal empfinde ich mich so ein bisschen, ja, ich habe mütterliche Gefühle. Es fällt mir dann schwer, die Leute nach 3 Monaten wieder Jesus anzubefehlen und wissen, er macht weiter mit ihnen. Gut, ich kann dann auch seelsorgerlich weiter mit ihnen in Kontakt bleiben, das ist auch meine Aufgabe. Aber einfach zu sehen, Gott braucht so unfertige, zerbrechliche Menschen, von denen man es vielleicht nicht erwartet, und Gott verherrlicht sich durch sie und führt seinen Plan durch. Da kriege ich Gänsehaut. Gestern war ich im Gespräch mit einem Ehepaar aus Kolumbien, die arbeiten im Kosovo und die sagen, wir glauben, jetzt können andere Leute hier weitermachen, wir bekommen demnächst 4 neue Mitarbeiter und wir empfinden, Gott will uns jetzt in den Kaukasus führen. Da freue ich mich. Das berührt mich ganz tief, wenn ich sehe, Gott ist am Wirken durch so zerbrechliche Gefäße wie Menschen.
Wir werden gleich noch für dich beten, Esther. Gib uns doch ein paar konkrete Gebetsanliegen, wie wir dich als Gemeinde unterstützen können. Und ich bitte schon mal den Arne und die Karin nach vorne. Die werden dann gleich für dich beten. Was liegt an bei dir?
Das sind einmal die Missionskandidaten. Die haben keinen leichten Stand, weil die Gemeinde ja irgendwie nicht ganz so beständig ist wie in der deutschen Kultur. Besonders jetzt, wo wir dieses heftige Erdbeben in Ecuador hatten, da sagen halt viele Leute, wir müssen jetzt wieder unsere eigenen Gemeinden aufbauen. Also da sind beim Samstagabend Gottesdienste die Pastoren buchstäblich unter den Trümmern ihrer Gemeinden zerschlagen worden. Und die Missionare, Missionskandidaten hören dann eben auch, wir können euch nicht weiter unterstützen. Das sind jetzt ein paar Bilder, wie es bei uns so manchmal aussieht im Training. Und da möchte ich euch bitten, betet für unser Team. Wir sind nur ein ganz kleines Kernteam. Mein Vorgesetzter ist ein peruanischer Psychologe. Seine Frau, Missionskind im Urwald aufgewachsen. Das ist eine Ecuadorianerin. Das ist eine Nordamerikanerin. Das ist immer Konfliktpotenzial, das kennt ihr ja. Und Satan versucht das dann ja auch. Ne? Betet, dass Gott diese jungen Leute auf dem Missionsfeld bewahrt. Die werden angegriffen. Dass sie wissen, wer bin ich in Jesus Christus? Und wer ist Gott für mich, wenn ich dann ganz allein in Mosambik bin oder in Libyen? Und betet für die Esther. Ich bin ein gebetsbedürftiger Mensch. Jetzt gleich steht noch ein Studium an in England. Ich möchte jetzt nicht nur aus der Erfahrung weitergeben, sondern gern auch das Fach Member Care, die Betreuung von Missionaren, wissen, wie man das macht. Und ich möchte weiter Lernende sein, wenn ich Lehrende sein muss. Ich möchte selbst dranbleiben an Jesus Christus und nicht nur anderen was erzählen, ohne es selbst umzusetzen. Da möchte ich jetzt noch einen Dank aussprechen, auch der Gemeinde und auch Sabine. Ich wohne bei ihr, die hat mir
ihr Bett abgegeben und zog ins Arbeitszimmer und ihr Fahrrad war Dienstfahrrad und ihr Auto war Dienstauto und mit Chauffeur. Und an ihrem Esstisch konnte ich meine Gäste bewirten und das dafür gesorgt, dass ich auch genug Bewegung hatte im Westfalenpark. Danke, Sabine, du bist mir eine Schwester und eine Gehilfin gewesen. Du hast das mit ganzem Herzen gemacht und tust es auch noch weiter. Wir werden noch ein paar Tage Urlaub zusammen machen, bevor ich dann im August zurück nach Ecuador fahre. Und danke, dass du diesen Dienst auch stellvertretend für die Gemeinde gemacht hast, dass ich mich in dieser Zeit hier wohlfühlen konnte. Aus deiner Missionserfahrung als Single in Afrika konntest du vieles nachvollziehen, wo ich dir nichts mehr erklären brauchte. Danke.
Ich werde dir, Esther, jetzt ein Bibelwort sagen und dann wird Karin für dich beten und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Im 5. Mosebuch, da wird beschrieben, dass das Volk Israel, das wird zurückgeschaut auf die Wüstenwanderung des Volkes und da heißt es, du hast gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und das kann man auch ganz persönlich formulieren, liebe Esther, für dich. Du, Esther, hast gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den du gewandert bist, bis du zu diesem Ort kamst. Und das wird er weiter tun und darum wollen wir unseren Gott jetzt bitten.
Vater im Himmel, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du uns liebst, trotz allem. Und dass du, obwohl wir diese schwachen Geschöpfe sind, wir haben das von Esther gehört, wir haben das im Lied gesungen, Herr, obwohl wir schwach sind, gibst du uns nicht auf, du liebst uns, du versorgst uns und du hast einen Plan mit uns, an dem du festhältst, auch wenn wir das nicht tun, aber du gehst uns nach. Und dafür danken wir dir und wir loben und preisen dich. Und wir danken dir, dass du Esther auch begleitet hast, treu. Du hattest einen Plan für sie, du hast sie gerufen, du hast ihr alles gegeben, was sie brauchte auf diesem Weg mit dir, Herr. Du hast sie gesegnet und du hast sie zum Segen gesetzt. Und wir sind dir sehr, sehr dankbar dafür. Wir sind dir dankbar auch dafür, dass sie unter uns ist, eine von uns, dass sie uns segnet, dass sie, ja, dass wir mit ihr Freude haben können, Zeit mit ihr verbringen, auch jetzt diese Wochen. Herr, wir möchten sie dir auch weiter anbefehlen. Wir möchten dich bitten, dass du ihr immer wieder deine große Liebe zeigst, dass du da bist. Herr, dieses Bild mit dem leeren Stuhl, ich selber danke dir dafür. Und dass ihr das auch immer bewusst ist, zeigt ihr, dass du da bist und sie siehst, egal wie es ihr gerade geht. Herr, und wir bitten dich, dass du sie versorgst mit dem, was sie braucht. Als Mensch, Herr, freundliche Leute um sie rum und viele gute Zeichen deiner Güte. Herr, segne sie auch, dass sie finanziell versorgt wird. Preise steigen und alles hat seinen Preis. Sie ist Missionarin. Herr, danke, dass du sie wie deinen Augapfel im Blick hast. Und bewege auch uns als Gemeinde, dass wir an dieser Stelle treu sind. Herr, und dass wir beten, dass wir das Gebet für sie und auch für die anderen Missionare unserer Gemeinde, Herr, dass wir darin als treu befunden werden und sie immer wieder vor deinen Stuhl bringen. Herr, wir danken dir, wir loben und preisen dich und wir bitten dich jetzt, dass du sie an die Hand nimmst, nach England gehst, mit ihr beim Studium bist, ihr hilfst, zu lernen, damit sie besser lehren kann. Herr, damit dein Wille noch besser durch sie durchwirkt. Und schütze du sie, Herr. Herr, wir danken dir, dass du das tun wirst, denn diese Dinge sind in deinem Sinne. Und du hast uns gesagt, wenn wir in deinem Sinne beten, dann gibst du uns das. Herr, vielen Dank, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir unser Herz im Vertrauen dir anbefehlen dürfen und auch unsere Esther. Wir preisen dich. Amen.
Diese Kärtchen, die da ausliegen, überall hinweisen, die könnt ihr mitnehmen, weitergeben. Ich habe noch zu viel davon. Nehmt sie mit, solange man mich auf dem Foto noch erkennen kann. Ihr dürft beten für mich.
Erinnert ihr euch noch an den Eingang des Gottesdienstes? Da hatte Jan uns verheißen, dass dieser Gottesdienst ein besonderer würde mit einem Kommen und Gehen. Züge fahren ein und Züge fahren aus. Und ich möchte die Familie Schmitz nach vorne bitten, denn um euch geht es jetzt. Wow. Ja, ihr Lieben, jetzt ist es soweit. Ich habe jetzt beide Hände voll, also ich begrüße euch jetzt mal so unisono. Herzlich willkommen, das ist große Klasse und heute ist ein ganz besonderer Tag, der 26. Weshalb ist das so ein besonderer Tag, der 26. Juni?
Nein.
Ja, die Gemeinde darf raten, wir haben ein Geburtstagskind und wir gratulieren dir ganz herzlich, Annika, zum Geburtstag, den du heute feierst. Aber das ist natürlich nicht der Grund, nicht der alleinige Grund, weshalb ihr sechs hier vorne steht, sondern ihr reist auch aus in das ferne Bayern. Und da habe ich mal in der Bibel nachgeschlagen, wo diese Geschichte vorkommt. Und das ist ja wie so eine Brautschau, habe ich mir gedacht. 1. Mose 24, da wird die Braut von dem Isaak gesucht. Und dann heißt es da: Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte. Und ich denke, so ist das bei euch in der Familie auch gewesen. Du hast dir das gut angeguckt, wo die neue Heimat für euch sein wird. Und vielleicht sagst du zwei Worte dazu, dürfen auch drei sein, was jetzt auf euch wartet und warum ihr von Dortmund weggeht.
Ja, wir sind sicherlich die Ersten, die heute die Predigt von Esther befolgen. Also der Spruch, du hast uns nicht Wurzeln gegeben, sondern Füße, ist da sehr passend. Ja, ich bin beruflich versetzt worden nach München. Ich bin jetzt seit 3 Jahren gependelt von meiner Firma. Und wir haben am Anfang gedacht, wir könnten es vielleicht so durchziehen, aber jetzt haben wir dann doch gemerkt, dass es für die Familie insgesamt besser ist, wenn wir dann doch wieder zusammenziehen und dass wir dann einfach auch mehr Zeit haben und auch unsere Aufgaben, unsere Möglichkeiten besser umsetzen können. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten 3 Jahren den Hauskreis nur sehr unregelmäßig besuchen können und es war dann einfach alles aufs Wochenende konzentriert und deswegen haben wir jetzt gesagt, es ist besser, wenn wir dann wieder zusammen sind. Das ist der eine Punkt. Wie gesagt, wir müssen von dem her dann auch in den Süden von München ziehen. Wir wohnen am Ammersee, das ist sicherlich auch attraktiv und wenn nicht alle gleichzeitig kommen, laden wir auch jeden herzlich ein, wenn er baden möchte. Ja. Die Adresse werden wir bekannt geben. Das Zweite, wir haben jetzt diesen Zeitpunkt so gewählt, weil die Annika vorgestern ihre Abifeier gehabt hat und wir jetzt von dem her auch einen weiteren Schritt haben, nachdem Deborah letztes Jahr ja auch in Israel gewesen ist und dann ein Studium in Bayreuth begonnen hatte, sie also auch schon wieder in Bayern ist. Und die Annika möchte jetzt für 1 Jahr lang nach Kanada gehen. Also sie wird dort mit der Liebenzeller Mission in Toronto kann sie gleich kurz selbst vielleicht noch sagen, wird sie da tätig sein. Also das ist jetzt für uns einfach auch als Familie dann ein Einschnitt, wo wir gesagt haben, jetzt ziehen wir dann eben um. Und wir sind einfach dankbar für die Zeit, die wir hier sein konnten. Als wir hier vor 14 Jahren aufgetreten sind, waren wir nur 5 und der Martin war mit 2 Jahren noch irgendwo in so einer kleinen Klappe. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir hier gehabt haben. Wir haben viele Sachen hier erlebt. Wir sind vor allen Dingen auch damals wegen der Kinderarbeit hier hingekommen. Wir haben uns die Gemeinde hier ausgesucht und sind sehr dankbar für die ganze Zeit, die wir hier gehabt haben. Sowohl von der geistlichen Betreuung als auch von der Kinderarbeit.
Du kriegst jetzt nicht das Mikrofon von mir. Aber wir haben das gehört und das hat ja was mit Reise zu tun. Ihr seid jetzt alle 6 auf einer Reise in irgendwie unbekanntes Land. Und deswegen finde ich dieses Bild von der Reise so schön, dass Gott sagt, jo, ich kenne deine Reise und ich bin mit euch. Nicht nur im ganzen Familienzusammenhalt, sondern von und mit jedem Einzelnen von euch. Das ist toll. Und deswegen will ich euch nicht länger aufhalten. Denn es steht in der Schrift geschrieben, halte mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch Gottes Segen, wollen euch ihn anbefehlen und ich bete noch kurz für euch. Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns mit der Familie Schmitz über viele Jahre beschenkt hast. Danke für all das, was sie eingebracht haben in den verschiedenen Bereichen der Gemeindearbeit. Danke, dass was sie an geistlichem Input eingebracht haben, an Erfahrungen mit dir und einem überzeugten Leben mit dir. Und so segne sie bitte, wenn sie jetzt nach München gehen, sei mit der ganzen Familie und mit jedem Einzelnen, dass du sie behütest und bewahrst. Danke, dass du deinen Weg mit ihnen machst. Amen. Ja, ich bleibe hier vorne ein bisschen länger stehen, weil die Reise ist noch nicht zu Ende. Und ich bitte jetzt den Hans nach vorne, Hans Hohengarten und die Martina Völkel und die Susanne Assmann. Das ist der Hans und die Silke, genau. Die bitte ich natürlich auch nach vorne. Für Hans, für dich ist es auch so, du bist auch auf der Reise und wie es sich damit verhält, das wird uns jetzt die Silke sagen.
Ja, Hans, ich weiß gar nicht, ob du dich noch an unsere erste Begegnung erinnerst. Da habe ich zu dir gesagt, Hans, du musst ein Seemann sein. Das war für mich ein Mann, der zur See gefahren sein musste, weil ich sah seine Hände und ich sah, der kann zupacken. Und du hast mir dann gesagt, ich bin kein Seemann, ich bin hier im Kaffeedienst der Leiter. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du jetzt wirklich mehrere Jahre hier zugepackt hast, tatkräftig nicht nur für den Kaffee gesorgt hast, sondern ganz vieles andere, was mit diesem Dienst in Zusammenhang stehst, verantwortungsvoll immer wieder angepackt hast.
Und lieber Hans, wir haben, oder ich habe auch für dich ein Wort ausgesucht, geht wieder um die Reise, aber diesmal ums Wandern, nicht um die Seefahrt, sondern ums Wandern. Gott hat sich dein Wandern auf sein Herz genommen. Das steht 5. Mose 2, Vers 7. Und ich glaube, das gilt für dein Leben und das gilt auf jeden Fall auch für deine Zukunft. Gott hat sich dein Wandern auf sein Herz genommen. Wir danken dir nochmal ganz herzlich für das, was du eingebracht hast in deinen Dienst, dass du diese Arbeit, diese Jahre geleitet hast. Und dieser Kaffeetisch ist sowas Großartiges, dass ich mir gedacht habe, so ein paar Kaffeebohnen aus Schokolade. Also wenn dich das Heimweh überkommt, dann lutsch mal eine, dann weißt du, wow, das, so war das. Aber wir haben auch noch was anderes für dich. Wir wissen, du bist ja gesellschaftlich sehr interessiert und auch politisch interessiert und deswegen haben wir dir auch noch ein Buch besorgt. Ja, also ganz herzlichen Dank. Ich werde gleich für dich beten, möchte aber zunächst noch die beiden anderen vorstellen, Das ist nämlich das Nachfolgeteam. Martina Völkel und die Susanne Assmann. Und ihr werdet jetzt diese Arbeit übernehmen von dem Hans. Gebt ihr das mit seinen tatkräftigen und starken Händen, also in die euren. Und für euch habe ich ein Bibelwort, weil ich dachte, das ist ja eine tolle Sache. Kaffee geht weiter, das dient uns allen und das ist was zum Loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Für mich ist das Kaffeedienst, dass man nach dem Gottesdienst darüber nachdenkt, was der Herr uns Gutes getan hat. Und dazu nutzt euren Kaffee, dass ihr darüber sprecht, euch erinnert, was hier geschehen ist und was Gott euch persönlich aufs Herz gelegt hat. Euch danken wir ganz herzlich, dass ihr also die Tasse und das Heft übernehmt. Wir befehlen uns euch an und dem ganzen Team, das sehr dahinter steht, auch den Mitarbeitern an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich noch beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du den Hans in den vielen Jahren uns geschenkt hast, dass er diese Arbeit, die Leitung des Kaffeedienstes übernommen hat und dass er es gut gemacht hat. Danke, Herr, für das, was gewachsen ist, dadurch an Gemeinschaft und Vertrauen unter uns. Und danke, dass wir diese Möglichkeit haben, nach dem Gottesdienst noch zusammen zu sein. Herr, und du hast das Wandern von Hans auf dein Herz genommen und ich bitte dich, dass du ihn weiter begleitest, in dem, was kommt, in dem, dem er sich jetzt zuwenden will. Und ich bitte dich sehr herzlich, dass du Martina und Susanne segnest in ihrem Dienst, dass sie das mit einem lobenden Herzen tun können, auch wenn es mal schwierig ist. Dass sie immer wieder Freude daran haben und wir gemeinsam nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. Herr, so segne bitte die Martina und die Susanne in ihrem Dienst. Schenk ihnen Weisheit, Übersicht und Kraft. Schenk ihnen gutes Händchen für das Team und lass sie alle mit Freude bei der Sache sein. Amen.
Ganz herzlichen Dank dir.
Ich weiß, wir sind schon sehr über der Zeit, aber ein paar Ansagen müssen noch sein. Wir gehen einfach chronologisch vor, gestern. Rolf, du wolltest was zum Gebetstag sagen.
Ja, kennst du das? Hauskreis oder eine andere Gruppe von Christen, Gebetsgemeinschaft. Du würdest vielleicht gerne mitbeten, aber es geht nicht. Dir fehlen die Worte, du kannst das irgendwie nicht aussprechen. Dazu hatten wir gestern ein Gebetsseminar. Es ging darum, wie können wir in der Gemeinschaft miteinander beten. Es gab viel Input von der Bibel her, praktische Erfahrungen auch. Es gab praktische Übungen zum Gebet miteinander. Und wir, die wir da waren, haben erlebt, gemeinsames Gebet in freier Form oder auch mit vorgegebenen Elementen, das tut gut. Das ist ermutigend. Und ich hoffe, wir werden von diesem Gebetsseminar, was ich als sehr wertvoll empfunden habe, irgendwann auch noch eine Fortsetzung haben.
Der nächste Termin, den ich jetzt betonen möchte, ist der nächste Sonntag. Der ist wichtig, weil da ist hier kein Gottesdienst. Da sind wir auf Gemeindefreizeit und werden dort Gottesdienst feiern. Also nächsten Sonntag, wer hierher kommt, wird hier leider kein Gottesdienst feiern können. Und dann der 7.7. Was ist da eigentlich? Kein besonderer Termin, aber Anmeldeschluss für einen Termin. Da ist die Einladung zur sommerlichen Kanutour ja verschickt werden am 13. August. Ist die. Und am 7.7. ist der Anmeldeschluss. Da wir uns vorher nicht sehen, dachte ich, muss ich es heute auch nochmal sagen. Und noch ein letzter Termin, auf den wir explizit hinweisen wollen, da bitte ich den Tom kurz nach vor. Tom, du hast gehört, wenn wir 11:15 sind, darfst du 5 Minuten sprechen, ansonsten kürzer.
Ja, diese Flyer habt ihr vielleicht gesehen draußen. Wir werden ein super Sommerfest haben. Es gibt viele Sommerfeste in Dortmund in diesem Jahr. Am 9. Juli wird es eins von den besseren, ein wirklich klasse Sommerfest geben, bei uns hier vorne. Und warum ist das eigentlich so gut, Tom?
Warum das gut ist? Weil mit Sicherheit die Sonne scheinen wird. Es wird prima Wetter sein. Ihr habt die Chance und ich habe die Chance, alle meine Freunde, die ich schon immer mal einladen wollte, nicht in meinen Garten einzuladen, weil sie mir den Rasen platt treten würden. Nein, sondern hier in die Gemeinde. Wir können also mit allen zusammen hier feiern. Und das mit einem wunderschönen Ausblick auf die Baustelle, die wir hier haben. Ja, dann können wir dir nämlich erklären, was hier alles entsteht und was passiert. Wir haben genügend Gesprächsthema. Wenn uns das Gesprächsthema irgendwann mal ausgeht, dann wird der Nils ist nämlich ein Freund von mir, uns erklären, was es mit dem Fahrradtrail auf sich hat. Wenn ihr diese Einladungskarten seht, dann könnt ihr so ein bisschen davon erahnen, was er auf dem Fahrrad so veranstalten wird. Also, macht die Leute neugierig, eure Freunde, lasst sie nicht alleine kommen, kommt bitte mit. Was aber jetzt noch wichtig ist, und da hat die Esther eigentlich auch schon so eine, in ihrer Predigt so eine Vorlage gegeben. In einem Team etwas gemeinsam zu tun für andere ist etwas, wo man Gott erleben kann, wo man Gott erfahren kann. Und um sowas zu veranstalten, brauchen wir noch einige Mitarbeiter. Im Kaffeedienst, Kuchen backen, aufstellen, abbauen und so weiter. Ein paar Sachen, für keinen soll es Stress geben. Von daher wäre es schön, wenn sich im Anschluss an den Gottesdienst noch die Leute, die bereit sind, die Zeit haben, zu mir kommen und sagen, Mensch, an der Stelle kann ich mitarbeiten, hier würde ich gerne mitarbeiten und da würde ich mich echt freuen. Ansonsten werden wir, glaube ich, ein super Sommerfest haben. Die Musi ist auch noch da für die Musik und so weiter. Jan, ich höre auf. Ihr wisst Bescheid, kommt bitte gleich und sagt mir Bescheid.
Ja, ihr könnt auch gerne zu mir kommen, wir werden auch einzelne von euch ansprechen. Und wir haben gestern den Tag erlebt, war ziemlich nass. Lass uns beten, dass der 9.7. trocken wird.
Und die Kuchenbäcker bitte sofort zu Silke, denn die hat die Liste für die Kuchen. Ein paar fehlen noch, ne?
Wir wollen jetzt noch gemeinsam das Lied singen, Sonne der Gerechtigkeit, und dazu die Kollekte einsammeln. Noch ein paar kleine Hinweise. Wir haben wieder Kaffee, Kekse vorbereitet. Und noch viel mehr ist diesmal vorbereitet. Der Brunch ist vorbereitet. Vielen Dank für den Crossover, die da ganz fleißig schon geräumt haben vor dem Gottesdienst. Und ihr könnt miteinander reden dabei. Wisst ihr noch vorhin den Spruch? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Guckt mal, wer diesen Spruch als Zusage braucht. Gebt ihn weiter. Ihr könnt auch für euch beten lassen. Hier bei den Betern, bei den Bänken nachher wird die Möglichkeit sein, auch direkt dort Gebet in Anspruch zu nehmen. Und ihr könnt auch mit Esther ins Gespräch kommen. Sie ist auch noch da. Fragt sie einfach mal aus, was euch noch so interessiert. Ihr habt gemerkt, es ist einfach gut, mit ihr zu reden. Sie strahlt etwas aus, was einfach von unserem Herrn kommt und einfach toll ist zu erleben. Und so möchte ich euch auch noch mal bitten, aufzustehen und uns an den Segen Gottes zu stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.